Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Podcast-Folgennummer kommt von Marcel. Der ist hoffentlich besser vorbereitet als hier unsere Systeme, ist manchmal vorgeben. Wir haben gerade den größten Struggle in unserer Podcast-Geschichte hinter uns. Also ich bin noch so ein bisschen hier von unserem Notfallplan, den wir ja hatten, Marcel, bin ich schon sehr beeindruckt.
Also, du zitterst auch noch ein bisschen.
Ja, also ein bisschen getroffen hat mich das schon, aber ich finde es trotzdem gut, dass wir hier unsere Notfallpläne, die haben 1A funktioniert.
Ja, das Punkt.
Nein. Kann man nicht anders sagen, oder?
Kann man nicht anders sagen. Wir sind alle noch unter Schock, haben ein paar Minuten Zeit verloren und stehen jetzt kurz vor der Mittagspause. Wir haben es gerade gesagt, lass uns das schnell über die Bühne bringen. Nein, wir haben Folge Nummer 112, hat man mir gesagt, 112, Feuerwehr gerufen und Krankenwagen gleich, um hier unser kleines technisches Gerät zu verarzten. Ja. Scheint jetzt funktioniert zu haben. Wenn wir im Hier und Jetzt leben, sind wir eigentlich gerade in der Aufnahmehistorie in Folge 111, in der Veröffentlichung aber in 112. Das heißt, das kommt auch noch dazu,
das
neben den technischen
merken.
Schwierigkeiten. Deswegen hat man uns hier so einen kleinen Zettel reingereicht, weil auch wir uns das meist nicht merken können.
Hinweis von der Regie.
Wenn aber doch noch was schief geht mit der Folge 111, dann ist das jetzt doch die 111 und nicht die 112. Aber eigentlich ist die 112.
Das wird mir zu kompliziert und ich würde sagen, damit starten wir einfach völlig rein in diese Folge und ins Inhaltliche und begrüße erstmal dich digital. Glücklicherweise, du kannst uns hören, wir können dich hören, dazu geschaltet. Annika, schön, dass du bei uns bist.
Ja, hallo zusammen. Danke für die schöne Begrüßung. Passend zur Feuerwehr bin ich auch angezogen. Ne?
Hervorragend.
Als wäre es alles abgestimmt.
Es ist perfekt.
Ja, sehr, sehr gut. Jetzt kann es nur besser laufen als gerade.
Sehr schön. Für alle, die dich noch nicht kennen, Annika, hau mal einmal raus, wer du bist, was du machst. Und unsere besonders fiese Frage, was dich auszeichnet, ist natürlich auch für dich nicht zu umgehen. Also da werden wir drauf achten.
Oh, alles klar, okay. Also ich bin Annika Welgenbauer, bin Gründerin von Cybersecurity Redefined, Mama von 10, jetzt, wir hatten es ja gerade schon besprochen, nur noch 9 Hühnern, eins ist leider verstorben.
Und wurde nicht gegessen.
Er wurde nicht gegessen, ja. Und grundsätzlich bin ich so always moving. Bei Cybersecurity Redefined, also meiner Firma, beschäftigen wir uns mit Cybersecurity-Kommunikation. Das heißt, wir wollen einen Informationsaustausch möglichst effektiv gestalten und das auch eher auf so einer Metaebene. Also Mitarbeitern, Menschen, Kollegen, Vorgesetzten, wem auch immer, denen, die Cybersicherheit noch nicht so im Fokus sehen, das Ganze ein bisschen mehr ins Zentrum rücken. Klingt nach Awareness, ist es aber nicht nur. Wir machen Kommunikationsprodukte, aber auch Projektmanagement mit einem super kollaborativen Ansatz. Sprich, du hast irgendwas, bei dem du glaubst, dass wir dir helfen können, dann tun wir das. So. Und vielleicht ist das auch das, was mich auszeichnet. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, das über sich selber zu sagen. Ne?
Deswegen
andere würden
stellen
vielleicht
wir die Frage.
Sagen, die nervt. Ja? Aber mich zeichnet, glaube ich, aus, dass ich sehr flexibel bin. Also ich kann mich gut wie so ein Chamäleon sich ändernden Bedingungen anpassen und finde da immer so meinen Weg.
Das muss ich sagen, das stimmt, weil wir haben uns ja auch in einer anderen Plattform erst getroffen und trotz, dass wir uns nur gesehen, hören und ein bisschen was voneinander erlebt haben, haben wir alle den Weg zu Teams gefunden, um hier jetzt aufzunehmen.
Genau.
Also von daher, wandlungsfähig wie ein Chamäleon würde ich auf jeden Fall unterstreichen.
Ich finde auf jeden Fall gut. Ich glaube, du bist die erste Person, die das, was sie auszeichnet, so in Form eines Tiers übersetzt. Und das zeigt wahrscheinlich auch schon, wie du kommunikativ unterwegs bist, um das Leuten auch erklärbar zu machen, was du mit den Dingen, die du so nach draußen bringst, meinst.
Genau. Ja, ich glaube, so in Bildern sprechen hilft ganz gut, wenn man ein visueller Mensch ist. Ne? Kommt ja auch drauf an, so wie es gibt ja verschiedene Lerntypen, bla bla bla. Kognitionspsychologie, wie lernt wer, wie kommt man bei wem an? Aber ich glaube, mit so einem Bild klappt das oft sehr gut.
100%. Also bei mir auf jeden Fall. Jetzt hast du durchaus einen spannenden Weg hinter dir. wenn man mal weg von deinen Hühnern guckt, auf das Berufliche rund um die Cybersecurity-Welt. Denn eigentlich hast du mal gestartet mit Themen wie nationaler Sicherheit. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf deinen Weg und wie du zur Cybersecurity gefunden hast, weil das finde ich immer spannend. Jetzt, wenn wir so mal auf die Perspektive aus 111 Folgen schauen, dann sieht man, wie vielfältig die Wege sein können, die uns alle in dieses spannende Themenfeld bringen.
Ja, ihr habt ja gesagt, ihr wollt gleich in die Mittagspause. Das heißt, ich versuche das ein bisschen abzukürzen. Aber das ist tatsächlich einfach irgendwie passiert. Ich war immer sehr international unterwegs, auch im Studium schon. Da habe ich mich eben mit dieser eher nationalen Sicherheit beschäftigt. Habe bisher in 9 Ländern gelebt und da waren auch ganz spannende, eher nicht so konventionelle dabei, wie Island zum Beispiel. Und saß dann irgendwann in Liverpool während des Brexit-Referendums, also Timing, richtige Stärke von mir. Ja, und habe da in der Kanzlei für Asyl- und Immigrationsrecht gearbeitet. Also
noch besser.
Ja, Match made in heaven. Und wollte dann eben dort nicht mehr bleiben. Und dann bin ich irgendwie in die Automobilbranche gerutscht, zurück nach Deutschland das erste Mal wieder. Stuttgart, klar, da kann man bei einem von den beiden sein, irgendwie Daimler oder Porsche. Ich war einmal Porsche und habe da eine ganze Weile in der Unternehmenssicherheit gearbeitet. Das heißt, es war so dieser erste Switch von nationaler, öffentlicher, internationaler Sicherheit zu Unternehmenssicherheit, was ja auch schon mal so zwei Paar Schuhe sind, war auch wieder international, kurz in Italien und habe dann irgendwann von dem Programm gehört, das hieß, sehr catchy, Cyber Security Management Professional for Automotive, kurz CSMPA. Das war so ein Cyber Security Ausbildungsprogramm, wo eben die so eine Brücke geschlagen werden sollte zwischen der Unternehmenssicherheit und der IT. So, da habe ich mich für beworben quasi. Das wurde von Swantjes Firma, die hattet ihr ja auch schon im Programm angeboten. Ich hatte da direkt total Bock drauf und habe das gemacht. Und ja, dann wurde irgendwie aus dieser Unternehmenssicherheit immer mehr Cybersicherheit. Ich habe mich dann fast ein Jahr recht intensiv mit dem Thema beschäftigt. Fun Fact, war gleichzeitig schwanger, das heißt gleichzeitig ist dieses Baby gewachsen und mein Cybersicherheitswissen. Das ist immer auch ganz nett, so sieht man, wie lange ich schon Cybersicherheit mache, so alt wie das Baby ist. Das habe ich gemacht, fand es total gut, fand es auch eine sehr offene Branche, gerade wenn man von Cybersicherheit und nicht von nur in Anführungsstrichen IT-Sicherheit redet, wo eben auch mehr Leute und mehr Stimmen irgendwie einen Platz haben. Und bin dann dementsprechend auch gewechselt und zwar zu genau diesem Institut, was dieses Ausbildungsprogramm angeboten hat. Und habe dann dort eine ganze Weile gearbeitet und auch bei deren Schwesterfirma, das war eine Consulting-Firma oder ist eine Consulting-Firma. Ja, und so bin ich in die Cybersicherheit gekommen und da jetzt geblieben.
Das heißt, der Brexit und das Ausbildungsprogramm waren so die Wendepunkte von Sicherheitspolitik zu Sicherheit im Unternehmenskontext hin zu IT-Sicherheit und dann eher den, ja, noch nicht ganz technischen Themen, aber zumindest Cybersecurity im IT-Kontext.
Genau. Ich glaube, der Knackpunkt oder das, was sich so durchzieht, ist, dass ich immer versuche, sehr vernetzt zu denken. Sprich, am Anfang irgendwie habe ich mal auch nur europäische Sicherheit gemacht, das dann international ausgeweitet, dann in die Unternehmenssicherheit. Also es lässt sich tatsächlich gerade in der Sicherheitsbranche, egal mit was du dich beschäftigst, lassen sich sehr viele Brücken schlagen, weil sehr viele Systeme sehr ähnlich sind. So. Und wenn du die Connection siehst, dann kannst du da auch echt recht viel machen. Und dann gibt es auch, glaube ich, zu anderen selbst Stakeholdern in einem Unternehmen auch total viele Schnittstellen. Die muss man nur sehen und definieren und dann kann da ganz viel draus entstehen.
Weißt du noch, was so dein Gedanke war, als du mal den Cybersecurity Management Professional dann gesehen hast, was dich daran gereizt hat, dann in diese Cybersecurity-Welt zu kommen?
Naja, bei mir war es tatsächlich so, ich habe auch vor diesem Programm gedacht, oh nein, was soll ich denn da machen? Da kann ich doch gar nichts machen, keine Ahnung. Ich hatte das letzte Mal hatte ich programmiert einen Hamster, der sein Futter gesucht hat, irgendwie in der 9. Klasse so. Oder mein MySpace-Profil. So, also das war so alles. Und sonst hat mich das auch gar nicht so, also IT an sich jetzt gar nicht wirklich interessiert. Dann war es aber so, dass ich in meiner Zeit in der Unternehmenssicherheit schon immer zusätzliche Challenges gesucht habe, einfach weil ich jemand bin, der immer sehr, sehr viel machen muss, die ganze Zeit und 20 Sachen gleichzeitig, weil mich das sonst langweilt so. Und unter anderem haben wir da eine App entwickelt. Und wenn du dann mal eine interne App entwickelst, dann kommst du mit sehr vielen Stakeholdern in Kontakt, von denen du vielleicht noch nicht so gehört hast und musst dann mal eine Risikobewertung machen mit jemandem zusammen und dies und das. Plus, ich war auch eine Weile in einer Abteilung bei uns, wo wir uns mit dem Thema Connected Car beschäftigt haben. Das heißt, du siehst einfach auch, wie sich so ein Produkt verändert und was für einen größeren Stellenwert IT-Elemente bekommen. Mhm. So. Und dann geht es ja auch nicht nur um Sicherheit, sondern auch um Safety. Das heißt, es ist auch einfach ein sehr, in sich schon sehr relevantes Thema.
Es wird greifbarer auch, glaube ich, so.
Produkte sicher zu gestalten, genau, sehr greifbar und sehr unmittelbar auch. Mhm. So. Und dann, wie gesagt, das war einfach wirklich ein Projekt, hätte auch ehrlicherweise irgendwas anderes aufploppen können. Es war Schicksal, weil ich hätte jedes Programm gemacht, weil ich einfach eine neue Challenge haben wollte. So. Und wenn es gewesen wäre, was weiß ich, Bildhauerei, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich Bildhauerin. Also ist ein kleines Fünkchen Schicksal dabei. Weil, wie gesagt, ich hatte auch gedacht, naja, was soll ich denn jetzt beitragen? Und es wird ja eh nichts und was weiß ich, weil ich auch nicht so sehr diese Management- oder allumfassende oder kommunikative Elemente der Cyber- oder IT-Sicherheit gesehen habe davor. Das Einzige, was so ein Bindeglied war, war die Regulatorik, weil ich eben auch einen rechtlichen Hintergrund habe und da gibt es ja dann reichlich Schnittstellen. Genau, und war aber auch sehr encouraged dann. Also wie gesagt, die Svante und die anderen Dozenten von diesem Institut waren da auch total, ja, wirklich, ich mag das Wort Empowerment nicht so, aber sehr unterstützend. Also haben direkt gesagt, ah Quatsch, machst das Programm, es wird schon. Und es lief sehr gut. Und ja, dann haben mir die Inhalte einfach sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich eben gesehen, wie vielfältig die Cybersicherheit sein kann.
Jetzt arbeitest du ja heute sehr intensiv dann über kommunikative Elemente, über Projektmanagement, über vielleicht auch erstmal das Bewusstsein zu schaffen, dann irgendwo am Ende des Tages auch an Strategien mit Organisationen und Unternehmen. Und ein wichtiges Thema, mit dem du dich auch beschäftigst, ist Diversität in der IT-Security und Informationssicherheit. Wie hängen die beiden Themen miteinander zusammen? Warum ist es kein, sag ich mal, nice to have, ein diverses Team zu haben, sondern was gibt es da vielleicht auch für Vorteile, gerade in so einer Entwicklung von Strategien und was hat das für Vorteile für Unternehmen?
Ja, also ich persönlich glaube, dass Diversity oder Vielfalt einfach in generell allen Unternehmensbereichen Mehrwert in sich ist, ganz intrinsisch. Das liegt aber auch einfach an meinen sehr europäisch geprägten Wertevorstellungen. Ne? Ich glaube, wir sind als Menschen geneigt dazu, unsere eigenen Biases zu reproduzieren und das meint auch unsere Blindspots. Ne? Wenn wir super homogen arbeiten, dann gucken wir alle in dieselbe Richtung und klopfen uns gegenseitig auf die Schulter und brauchen gar keinen großen Diskurs. So. Es gibt da ja so eine oft zitierte McKinsey-Studie, die belegt, dass divers aufgestellte Unternehmen produktiver und innovativer seien. Aber ich glaube ehrlicherweise, dass das auch ein bisschen ein Bubble-Denken ist, weil es gibt genauso viele Studien, die das exakte Gegenteil belegen wollen. So. Also glaube ich, dass man Diversity nicht nur mit so einem Profitgedanken begründen kann, sprich, dein Unternehmen performt besser, wenn du diverse bist, oder deine IT-Abteilung performt besser, wenn du diverse bist. Das ist so eine harte Wahrheit, weil das sich immer super leicht verkaufen lässt in einem Unternehmen im wirtschaftlichen, kapitalistischen Kontext. Mhm. Aber ich würde eher sagen, wir und auch in IT-Abteilungen wollen Vielfalt ganz bewusst. Und das kann halt eben auch total viele Vorteile haben. Zum Beispiel mehr Friction. Wenn wir alle gleich sozialisiert sind, dasselbe studiert haben, etc., ist die Wahrscheinlichkeit eben total hoch, dass wir harmonisch in dieselbe Richtung schauen. So. Ich glaube aber, dass Streit und Diskurs viel wichtiger sind als Harmonie, weil gerade strategisch genau da passiert Wachstum. So. Und genau da muss ich meine eigenen Ansätze auch nochmal hinterfragen. Das heißt, wenn IT-Teams diverser aufgestellt sind, dann kann das heißen, dass nicht nur Informatiker, sondern auch BWLer da sitzen. Das muss nicht unbedingt heißen, wir haben Männer, Frauen. Ne? Diversität ist nicht gleich Geschlechtergleichheit. So. Und das macht auf jeden Fall total viel Sinn, weil wirtschaftliche Begründbarkeit, Projekte wirtschaftlich begründbar sein sollten. Das ist nur so ein kleines Beispiel. Also wenn wir diverse Teams haben, ist die Denkweise vielfältiger, ist aber eine Entscheidungsfindung schwieriger. Aber der Weg zur Entscheidung hoffentlich wertvoller, wenn ich davon ausgehe, dass eben na, so eine gewisse Friction und Reflexion einen Wert in sich sind. So. Und ich glaube, das muss man auch einfach mal so sagen, weil oft wird eben, das habe ich auch schon oft gemacht, gesagt, naja, Diversität, klar, Diversität gleich Produktivität. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt so ist. Ich glaube, dass wir eben auch das sehr durch unseren eigenen wieder Confirmation Bias und gesellschaftliche Brille sehen, die eben in Europa meistens davon ausgeht, dass Diversität ein Wert in sich ist, was ich eben auch ganz genauso sehe.
Ich glaube, das ist das langfristigere Denken auch, weil ich glaube, was uns die letzten Jahre vielleicht dann auch gezeigt hat, durch ein paar politische Veränderungen, dass solche Diversitätsprogramme dann unter so einem Mythos, wir werden alle viel, viel mehr Geld verdienen und was auch immer, dann irgendwie ins Leben gerufen werden und dann gibt es vielleicht so einen anderen Umschwung dann ab auf einmal auch wieder in politischen Lagen und dann stampft man das einfach alles wieder ein, weil man vielleicht das gar nicht belegen kann, dass es bei sich selber einen wirtschaftlichen Aufschwung oder was auch immer gegeben hat durch diese Themen und dass man die dann vielleicht auch unter einem anderen oder unter einem falschen Deckmantel irgendwie auch in so ein Unternehmen reinbringen. Und finde ich ganz interessant, dass du sagst, eigentlich verändert sich vor allen Dingen unsere Denkweise und unsere Entscheidung in der hingegen, wenn wir ein diverses Team haben, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wo du auch sagst, wir haben mehr Friction, wir haben mehr, also wir haben vielleicht mehr einen Diskurs und dadurch wird dieser Weg anders, wie wir Entscheidungen treffen, aber es verändert sich nicht alles, um es mal so zu sagen.
Ja, genau, es verändert sich ja nicht alles einfach so. Es ist ja auch ein totaler Irrsinn, dass man denken würde, ich stelle jetzt 10 verschiedene Menschen ein, die irgendwie total unterschiedliche Hintergründe haben und dadurch wird alles auf einmal magisch besser. So. Ich brauche natürlich auch irgendwie eine Unternehmenskultur, die das Ganze gut aufgreift und die den Raum auch schafft für verschiedene Ansätze. Da könnten wir jetzt auch ewig drüber reden, weil es hängt ja auch mit KPIs zusammen. So. Wie messe ich denn den Erfolg meines Unternehmens oder meines Teams? Wenn das rein Output-bezogen ist, dann hat auch generell, und das geht auch grundsätzlich darum, ob wir an Demokratie glauben oder nicht, eine demokratische Entscheidung mehr Wert als eine autoritäre. Nicht demokratische. So, aber das ist, wie wir glauben, dass Gesellschaft funktioniert. Es geht schneller, wenn nur einer sagt, so my way or the highway, aber ist es die bessere Entscheidung? I don't know.
Ja, Marcel, was würdest du sagen, wenn man es jetzt auch mal auf die PCO sieht? Auf der einen Seite haben wir mit Sicherheit hier Menschen mit sehr, sehr verschiedenen Wegen zur IT und IT-Sicherheit. So wie wir es gerade mal skizziert haben, ne? Vielleicht unterschiedliche Werdegänge, unterschiedliche Backgrounds, die wir zusammenbringen, womit wir mit Sicherheit auch profitieren und das in gewissen Teilen auch zusammenbringen. Zum Beispiel, also wo wir als Managed Service Provider, würde ich sagen, sehr extrem in so einer Serviceentwicklung für unsere Kunden. Aber es gibt mit Sicherheit auch immer wieder Grenzen, an die, glaube ich, jeder stößt, um so ein Team am Ende des Tages noch diverser aufzustellen.
Ja, also ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, den wir jetzt immer schon wieder gesehen haben, auch in den letzten Jahren, in denen wir uns ja auch, sage ich mal, organisationstechnisch gewandelt und neu strukturiert haben. Ich kann das immer ganz gut daran ausmachen, wenn wir neue Personen suchen und Bewerbungsgespräche führen, dann kommen natürlich Personen oft und sagen, ja, das ist mein Werkzeugkoffer, das kann ich super und sind dann immer sehr gewundert, wenn wir sagen, ja, ist doch scheißegal, was du für einen Koffer mitbringst, ne? Ob da jetzt, ich sag das jetzt mal so im Projektmanagement-Bereich, ob da jetzt Scrum Master dran steht oder nicht, können wir uns auch nicht mehr von kaufen, ist so immer meine Meinung davon, ne? Ja. Weil wir so agil arbeiten und leben, dass wir sagen, es kommt eigentlich eher daran, dass die Menschen irgendwie miteinander zusammenpassen. Und mittlerweile haben wir auch immer wieder gesehen, dass wenn wir eine Gruppe an Personen haben, die das auch schon seit vielen Jahren so machen und seit vielen Jahren darin auch erfolgreich sind, doch durch das Beisetzen von weiteren Meinungen, neuen Personen, neuen Blickwinkeln, neuen Rollen, immer noch mal so erreichen können, dass hinterfragt wird, ist es dann immer noch der Weg? Und wie ich glaube, in der Vergangenheit dadurch auch geschafft haben, uns am Markt weiter zu etablieren. Weil würden wir alles so machen, wie wir es vorher noch gemacht haben, du hast eben über Managed Service Provider gesprochen, und wir würden einfach nur noch sagen, ja, wir machen nur Projektgeschäft, dann wird es die PCO sicherlich in den nächsten paar Jahren nicht mehr geben. Durch den Aspekt Managed Service. Und ich weiß noch, wie früher hier alle gesagt haben und auch im Umkreis von Systemhäusern, nee, das setzt sich nicht durch. Wer soll das denn machen oder wer soll das denn kaufen? Dann gab es ganz viele, die das eben skeptisch gesehen haben. Aber ein paar, die gesagt haben, ja, aber lass uns da doch mal die Vorteile und Nachteile von beleuchten. Und jetzt sind wir heute an einem Punkt, wo uns das, glaube ich, gut zusammengeführt hat. Und das leben wir, würde ich sagen, schon sehr gut mit der Diversität. Ja, Frauen ist jetzt nochmal so ein zweiter Punkt, hatten wir aber ja auch besprochen. Es kommt gar nicht immer auf das Geschlecht drauf an, sondern vielleicht eher auf den Blickwinkel. Wobei ich das schon auch sagen muss, wenn wir in einer sehr männergeprägten Domäne unterwegs sind, wie die IT, dann können Frauen auch nochmal deutlich deeskalierender wirken, wenn es in Projekten zu verschiedenen Themen kommt oder auch nochmal eine andere Denkweise mitbringen, wo wir uns vielleicht eher auf so technisch dann die Bits und Bytes runtergehen und uns verrennen. Kommunikation ist auch immer so ein Riesenpunkt. Ich glaube, das ist auch was. Da haben wir einfach genetisch bedingt in unseren Geschlechterbildern trotzdem noch so Skills, die der eine besser beherrscht als der andere. Das ist nun mal so Multitasking, alles, was darum geht, das können die Frauen halt nicht nur nachweislich besser, sondern das funktioniert in der IT auch immer besser. Und das ist vielleicht noch der Punkt, wo man hier jetzt nochmal so einen Shift jetzt in nächster Zeit sieht, aber das hat auch ganz viel kulturelle Themen. Ne? Es braucht mehr Frauen, die die MINT-Berufe machen, da fangen die Schulen jetzt langsam mit an und damit können wir dann irgendwann auch als PCO davon profitieren.
Ich habe jetzt mal parallel Multitasking bewiesen, habe dir zugehört und habe mir die nächste Frage überlegt.
Also um mir das sehr gut gemacht.
Ein Beweis, dass Männer das auch können. Ne? Also wir die Fahne auch mal hochhalten hier. nämlich eigentlich genau zu dem Punkt, wenn wir darüber diskutieren, dass man manchmal ja in unserer, ja, da draußen, sage ich jetzt mal überall, und wir sind da, können uns als PCO gar nicht, glaube ich, da rausnehmen, dass wir auch manchmal so bewusst sagen, wir müssen irgendwie, gerade auch um das Bild hier noch diverser zu machen, vielleicht auch uns attraktiver gestalten als Arbeitgeber, vielleicht auch für Frauen, um quasi ein noch diverseres Team zu erzeugen zu können. Dann hört man ja dann häufiger auch mal so eine saloppe Aussage, ja, wir suchen gezielt auch nach Frauen, aber es bewirbt sich irgendwie keine. Und was ist vielleicht das Learning dahinter? Auf der einen Seite haben wir eben schon gesagt, das Learning ist mit Sicherheit, bei Diversität geht es nicht nur um Frauen, sondern um das Gesamtbild. Aber was gibt es für Learnings, die man vielleicht daraus ableiten kann, was man denen entgegnen kann?
Ja, also ganz grundsätzlich finde ich natürlich Frauenförderung auch total super. Und ich glaube, dass Geschlechterdiversität eine gute low-hanging fruit ist, mit der man anfangen kann. So, nur dass eben das Endziel nicht sein sollte, aha, okay, wir haben ja jetzt 5 Frauen, 5 Männer, dann, wir sind absolut divers. Ja. So, weil dann ist es so eine Lighthouse-Geschichte, die nicht richtig meaningful ist. Und gerade auch zwecks weiblicher und männlicher Eigenschaften, um das nur kurz auszuführen. So, du kannst ja auch dann 5 Frauen einstellen, die aber eine sehr, sehr männlich konnotierte Eigenschaften repräsentieren. Und dann ist es genauso wenig irgendwas gewonnen, so, wenn du von Diversität als Wert ausgehst. Aber natürlich, dieses Thema, ach, aber wir haben doch ausgeschrieben und explizit eingeladen und jetzt kommt da niemand, ist wirklich auch so Bullshit-Bingo ganz weit oben. Und ich würde sagen, erstmal schau dir deine Stellenanzeigen an. Das ist ja auch belegt einfach, dass es bestimmte Stellenanzeigen gibt, auf die sich Frauen eher bewerben als andere. So. Und auch deine Corporate Communications zum Beispiel. Hast du weibliche Role Models oder generell Frauen in deiner Firma und auch vielleicht auf deiner Website? Also potenzielle so Buddies in deiner Firma oder ist das Team einheitlich männlich? Weil wenn ich eine Firma als zum Beispiel sehr einheitlich, was weiß ich jetzt mal, keine Ahnung, weiß, männlich, alle, keine Ahnung, blonde Haare sehe, dann sehe ich mich da vielleicht nicht drin. So. Dann Thema, wie sind Stellenausschreibungen ausgeschrieben? Gibt ja auch so Studien dazu, dass Frauen sich meistens eher bewerben, wenn wirklich alle Kriterien in der Anzeige zu 100.000% erfüllt sind. Das heißt, auch hier kann ich vielleicht die ein bisschen optionaler formulieren und weniger absolut. Ihr habt ja auch schon gesagt, was bringt mir das jetzt Scrum Master XYZ, sondern eher Stellen so ausschreiben, dass sie signalisieren, was für ein Typ Mensch du suchst und nicht unbedingt Checkliste, was habe ich alles mal, habe ich einen Excel-Kurs vor 20 Jahren gemacht, was eh mittlerweile egal ist. So. Eher, ja, dieses Talent-Based als Skills-Based, beziehungsweise Skills-Based eher als Zertifikats-Based oder irgendwie Nachweis-Based. So. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man sehr offen sagt, Frauen, bitte bewerbt euch und das vielleicht auch als Mann, kann das total nach hinten losgehen, weil Quotenfrau hat gerade in Deutschland so ein super negatives Image und das will keiner sein.
Gibt sogar einen Wikipedia-Artikel zu, habe ich mal gefunden. Ja.
Ja, aber das heißt auch genauso für die Unternehmen oder Teams, man kann es eigentlich irgendwie nur falsch machen, ne?
Absolut.
Aber ich glaube, man kann auch ganz viel richtig machen und versuchen, es immer besser zu machen. So. Und sobald Stellenausschreibungen eben nicht so nischig ausgeschrieben sind, glaube ich, dass man dann auch automatisch eine diversere Bewerberschaft hat als nur Mann-Frau. So. Und dann geht es aber generell drum, also unabhängig von Stellenausschreibungen und was suchen die Firmen und was suchen IT-Firmen oder IT-Abteilungen, dass ganz grundsätzlich das Thema ist, wie wir in einer Gesellschaft Erwerbsarbeit gestalten und wie das so, egal ob Mann oder Frau, mit einer Familie vereinbar ist. Ne? Weil im Zweifel, wenn du Pech hast und keine Kinderbetreuung, muss irgendjemand einfach weniger arbeiten. Und dann, ich meine, einer der größten Potenziale der deutschen Wirtschaft ist ja einfach, die Frauen, die in Teilzeit arbeiten, Vollzeit zu beschäftigen. So. Und das ist eben so ein Gesamtkonstrukt. Und dann geht es ja auch darum, nicht nur, welche Frauen bewerben sich wie auf Einsteigerstellen, sondern auch, wie viele Frauen sehen wir denn in Vorständen von DAX-Konzernen. So. Und dann ist eben das Thema, dass Frauen nachweislich auch ab einem bestimmten Alter so ein bisschen rausfallen aus dem System, aus dem Karriereraster. Meistens, wenn sie dann Kinder kriegen und dann kommen sie irgendwann Teilzeit zurück. So. Und dann, um dann einen größeren Karrieresprung zu schaffen, müssen die meisten Frauen in andere Firmen wechseln tatsächlich. Also so eine ganz lineare Karriere hat meistens irgendwo noch eine gläserne Decke. Gibt zumindest Studien dazu, habe ich nicht verifiziert. Also nagelt mich nicht darauf fest. Und das Thema ist dann auch, dass Frauen zum Beispiel in sehr hohen Führungspositionen dann erst wieder sichtbar werden, wenn sie so um 60 rum sind. Das heißt, sehr, sehr spät. Das ist bei Männern natürlich auch so, aber ein Thorsten nimmt einen Thomas vielleicht schon mal früher mit, vielleicht schon, wenn der 40 ist. Wenn Annemarie 40 ist, dann ist die gerade irgendwie aus dieser Elternzeit und Kinderphase und sind die Kinder vielleicht irgendwann groß, erst wieder zurück in einem normalen Arbeitsalltag. So.
Also
da gibt es einfach super viele Stellschrauben, an denen man auch als einzelnes Unternehmen gar nicht so wahnsinnig viel machen kann, leider.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja dann, ja, sag ich mal, kommen wir an die Grenzen eines jeden Unternehmens und kratzen an den, ja, gesellschaftlichen Grenzen vielleicht dann irgendwo und ja, Bilder, die wir uns über die Jahre gegeben haben. Jetzt würde ich sagen, wenn wir mal ein, zwei Generationen zurückgucken, dann hat sich was getan. Einfach mal so den Vergleich meiner Großeltern bis hin zu meiner Eltern, bis hin zu jetzt vielleicht meiner Generation, gibt es mit Sicherheit schon eine ja nicht ganz unerhebliche Entwicklung, aber trotzdem ist sie mit Sicherheit nicht das, wenn man sich jetzt anguckt, wir haben ein Riesenpotenzial, so wie du es auch gesagt hast, und wir wollen das ausschöpfen, sowohl wenn wir auf unsere Wirtschaft als generelles in Deutschland gucken und auf das Potenzial, aber auch vielleicht auf das Potenzial, was uns ein diverseres Team geben würde, im Einzelnen dann wieder, ist es wahrscheinlich ja dann auch irgendwie nicht förderlich, sich darauf zu verlassen, dass uns noch, wenn wir jetzt noch zwei Generationen ins Land gehen lassen, dass es sich dann noch wieder weiterentwickelt hat und dann warten wir halt noch 50 Jahre und dann wird es uns irgendwie gesellschaftlich dahingetrieben haben, dass es dann irgendwann normal ist für alle und man miteinander zur Not Schere, Stein, Papier macht und darüber ein Spiel spielt, wer sich um die Kinder kümmert, so, sondern dass die Entscheidung nicht so einfach gefallen ist.
Naja, ja, und dafür braucht es, glaube ich, aber um jetzt einen schnelleren Wandel zu schaffen, und du hast recht, es hat sich ja schon super viel getan. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in den 50ern leben, so.
Ja.
Aber gerade, das ist ja eine sehr persönliche Entscheidung auch. Und, die jeder treffen kann, muss, wie auch immer. Und dann geht es darum, wie einfach wird dir diese Entscheidung gemacht oder nicht.
Mhm.
Also bei mir war es beispielsweise so, als ich dann in die Cybersicherheit gewechselt bin und eben bei diesem Institute war mein zweites Kind noch ein Baby. Und ich habe die dann einfach immer mitgenommen zu Terminen oder auch irgendwie auf Geschäftsreisen. Ist mein Mann auch mitgekommen so. Und das ist einfach ein, ja, auch ein Setup, in dem sowas gut funktionieren kann. Und das mir ermöglicht hat, sehr viel früher, sehr viel mehr zu arbeiten, als nur irgendwie, keine Ahnung, 4 Stunden an meinem Laptop zu sitzen. So. Und dann ist das auch, und das muss man auch so sagen, auch ein persönliches Commitment und Sacrifice. Also es macht ja auch nicht immer Spaß. Also erstmal, ich wohne auf einem Dorf. Du hast keine super tolle Kinderbetreuung, gerade nicht für kleine Kinder. Das heißt, und diese Kinder sind ja da. Du kannst dann nicht sagen, naja, egal, dann so what. Wir leben unser Leben einfach so weiter. Und wir haben eben nicht mehr diese Dörfer wie früher mal irgendwann, um die sich Kinder gekümmert haben, sondern es ist eine sehr individuelle Aufgabe von meistens Mutter, Vater, Kind. So. Und da geht es eben auch um Kommunikation. Wie kommuniziere ich das denn in meinem kleinen Mikrokosmos, was ich machen möchte, was das für einen Sinn hat, was das für einen Wert hat? Wie kommuniziere ich das auch meinem Kind? Wie kommuniziere ich das nach außen? Und du hast da eben auch super viel Widerstand. Das kommt halt noch dazu. Es ist ja nicht so, dass obwohl eine Wirtschaft sagen würde oder ein Unternehmen, ja, Frauen, bewerbt euch doch, macht doch, bekommst du ja auch gerade als Mutter manchmal auch sehr viel Backlash, so, dann sagen nicht alle, juhu, wie toll, du tust was für die Wirtschaft, sondern das ist halt auch noch so eine Hürde, plus auch, gerade in einem, bei mir war es am Anfang in einem öffentlichen, internationalen Sektor so und hat sich auch durchgezogen, nationale Sicherheit ist sehr männlich, Unternehmenssicherheit ist sehr männlich, Cybersicherheit ist sehr männlich, dass du auch aushalten musst, die einzige Frau im Raum zu sein. Und das ist nicht, also es ist schon komisch. Am Anfang denkst du dir, wie kann denn das sein jetzt? Also könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr keine andere Frau gefunden habt. Und dann musst du auch gucken, wie du damit umgehst. Ich habe irgendwann angefangen in, gerade so Gremien, internationalen Gremien, wenn alle irgendwie, es ist so der gleiche Mann, einfach 10-mal dupliziert, sieht exakt gleich aus, gleich Frisur, weil ähnlich sind hier sozialisiert, ähnlicher Anzug, super auffällige Kleidung zu tragen. Dann sieht das Foto, was man von dem Gremium hat, halt total lächerlich aus, weil man sieht, es ist 20-mal dieselbe Person und ich. Und ich hoffe aber, dass das so ein Spiegel auch den Organisationen selbst vorsetzt. Wen lade ich denn ein? So. Oder eine andere Frau, die sich nicht identifiziert als Thorsten mit einem Anzug, auch dazu zu kommen. So. Und es ist, wie gesagt, wie das gleiche Thema wie am Anfang unserer Unterhaltung. Man muss irgendwie so Friction und Diskurs und Reibung mögen, um den Schritt zu gehen. Weil es auf jeden Fall einfacher wäre, einfach zu sagen, auch als Frau glaube ich, da mache ich Teilzeit irgendwas und kümmere mich um die Kinder, was auch total valide ist. Also ich finde es genauso schlimm, so zu tun, als müssten jetzt alle Frauen Karriere machen. So.
Geht ja auch nicht.
Aber
also, nee, genauso wie nicht so alle Männer machen können.
Nee, genau, ja, total. So. Ja.
Interessantes Thema, gerade wenn du jetzt nochmal so dieses Gruppenfoto ansprichst und du sagst, ja, die sind ja irgendwie alle sehr ähnlich, dann erinnert mich das immer daran, es ist ja so neudeutsch, wir leben in einer Bubble. Und wo kriegt man das am ehesten mit als auf unserer Lieblingsplattform? Ich spreche jetzt nicht von den Postings, die da draußen mittlerweile existieren mit, ich bin heute Morgen in Hundescheiße getreten, das sind meine 3 Learnings daraus, sondern es geht eher um uns und ich sag auch mal unsere Wahrnehmung. Also ich glaube, Julius und ich können das ganz gut bestätigen. Man fühlt sich da ja schon irgendwie in so einer Bubble. Es gibt immer mal wieder so Kandidaten, die versuchen, in diese Bubble einzutreten. Ich denke da mal so an so Ernährungscoaches, die einen immer mal wieder anschreiben, wenn man ITler ist, oder auch Steueroptimierer, die dein Gehalt verdoppeln wollen. Also nicht Headhunter, sondern die, die das legal mit dem Fiskus klären. Ich weiß es nicht. Aber all in all sind wir ja schon so in unserer Bubble. Ne? Das beschreibt ja auch eigentlich dein Bild von gerade. Das gibt diese Gremien, diese Bubbles. Was ist so deine Meinung zu unserer Security-Bubble aktuell?
Also ganz grundsätzlich ist LinkedIn wirklich generell auch so eine krasse Bubble. Das ist echt absurd. Mir war gar nicht der Wert von LinkedIn bewusst, bevor ich angefangen habe, da etwas aktiver zu sein. Und wenn man dann mal außerhalb dieser Bubble, ganz grundsätzlich LinkedIn-Bubble oder nicht LinkedIn-Bubble, mit anderen Leuten spricht, wie Freunden, die auch außerhalb der Security-Bubble arbeiten oder irgendwelchen anderen Kindergarteneltern, dann merkt man auch inhaltlich, unabhängig von, ich bin in Scheiße getreten, was das mir über B2B-Sales beigebracht hat, was für eine elitäre Paralleldiskussion wir manchmal führen. Und ich nehme mich da gar nicht aus. So, wenn ich denke, oh, die ganze Welt beschäftigt sich gerade mit NIS 2, so, es ist einfach nicht so. Es ist wirklich nicht so. Es ist sehr, sehr nischig. Und da ja auch ein Algorithmus dann immer wieder reproduziert, ne, genau dieses, ah, ich sehe eh nur das, was ich sehen will, dann muss man sich dessen auch nochmal bewusst sein. So, wir reden vielleicht über, wie gesagt, NIS 2 oder Cloud Storage, und meine Bekannte postet aber immer noch Strandfotos von ihrem Kind auf Instagram für alle einsehbar. Also die, ja, Maturity ist auch sehr, 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 sehr unterschiedlich. Aber abgesehen davon, trotz dieser ja netten In-Mail-Messages, die man bekommt zu optimier doch dies oder das, ich helfe dir, Mitarbeiter zu finden, ich helfe dir bei allem Möglichen, schätze ich die Security-Community unfassbar doll. So, für mich, ich finde den Austausch super wertvoll. Ich habe unglaublich viele großartige und auch bereichernde Menschen kennengelernt, irgendwie vielleicht über LinkedIn oder auch auf irgendeiner Veranstaltung mal, dann bleibt man aber eher über LinkedIn in Kontakt, als dass man sich jetzt E-Mails schreibt oder Signal-Nachrichten. Und ich glaube auch, dass das gar nicht so ist, dass gerade diese LinkedIn-Security-Bubble, zumindest meine nicht, weder eine elitäre 5-mal-Anzug-Thomas-Gruppe ist, noch irgend so eine trockene, langweilige, schüchterne, ausgrenzende Hoodie-Hacker-Gruppe, die sehr, sehr technisch sind, sondern zumindest für mein Empfinden ist meine persönliche Sicherheitsbubble total international, vielfältig, offen und sehr zukunftsgewandt. Aber wir verlieren uns auch in Nischendiskussionen, natürlich. So. Ich finde es total wertvoll. Aber man ist auch total abhängig. Also ich bin total abhängig von LinkedIn und ich reflektiere das auch, aber ist halt sehr user-friendly.
Ja, man hat mit Sicherheit seinen Mehrwert in dieser Plattform, sonst würden es ja auch nicht so viele nutzen, muss man ja sagen. Und so wie du auch sagst, dass also ich als Queransteiger auch in diese Branche rein, kann durchaus auch sagen, dass diese Bubble, in der wir uns bewegen, egal ob offline oder online, vielleicht manchmal einen Ruf mit sich bringt, erstmal, wenn man halt von weit weg drauf guckt, ja, das ist ja die klassische IT-Welt, so finde ich es auch auf gar keinen Fall, ne? Sondern dass wir da schon ein sehr lebendiges Konstrukt haben und vor allen Dingen auch Menschen, die gerne auch ihr Wissen teilen, und das finde ich das eigentlich das Schönste und auch die beste Voraussetzung, um anderen den Einstieg zu ermöglichen, wie es bei mir und wie es bei dir am Ende des Tages auch der Fall war, in diese Bubble reinzukommen, ohne dass man jetzt aktiv in diese Bubble möchte, aber was zu lernen quasi über ein Thema, wo man vielleicht initial fremd ist, weil es genug Menschen gibt, die gerne mit einem Insights teilen, Wissen teilen und einem auf den Weg begleiten. Und das ist eigentlich das, glaube ich, was man sehr, sehr gut festhalten kann über die Security Bubble, dass die eigentlich bereit dafür ist, Teams und Unternehmen und so weiter diverser zu gestalten, indem sie, sag ich mal, mit ihrer Art, glaube ich, sehr, sehr gut sowas fördern würde.
Auf jeden Fall, das würde ich total unterschreiben. Man denkt Sicherheit, weil Sicherheit ja auch so in sich dieses Konzept hat, ich rede nicht über alles, ich teile nicht alles, weil sicher, ich gehe mit Informationen bewusst um. Hat es vielleicht von außen so eine elitäre Wahrnehmung und eben diese ausgrenzende Wahrnehmung. Aber ich glaube, dass das ein totaler Trugschluss ist, weil sich die Menschen vielleicht dessen bewusster sind, was sie mit wem, wann, wo teilen. Und dann wirkt es vielleicht total super, super offen, aber jeder teilt ja nicht alles, gerade die Sicherheitscommunity. Und ich glaube, darin sind wir als Sicherheitscommunity auch noch mal besser als vergleichbare Communities auf LinkedIn. Weil gerade dieses, ich habe gestern einen Heiratsantrag gemacht, what they taught me about B2B-Sales, ist ja so ein Ding von Oversharing. Und da sind wir zum Beispiel, glaube ich, sehr, sehr gut drin, in der Kommunikation auch, dass wir Dinge teilen, die auch Leute interessieren, die nicht in der Bubble sind, ohne zu sehr zu oversharen und zu nischig zu werden. Aber gleichzeitig ist eine LinkedIn-Diskussion auch so ein Kaffee-Chat. Eine LinkedIn-Diskussion ist nicht, also erübrigt mir nicht, ein bestimmtes Thema anderweitig zu recherchieren. Das ist ja gefiltert. Das heißt, ich würde jetzt auch davor warnen, sein Bild über die deutsche oder internationale Sicherheitslandschaft sich komplett über LinkedIn zu machen.
Ja, man kann vielleicht Nutznießer sein von einzelnen Dingen, die dort vielleicht auf die man aufmerksam wird oder die gerade Menschen Impulse setzen, an denen man sich dann weiter orientieren kann, weiter vielleicht auch für sich selber recherchieren kann. Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, den jeder so für sich mitnehmen kann, der vielleicht auch da ein gewisses Interesse daran zeigt, egal ob aus unserer Bubble oder nicht. Ja, wir haben schon relativ viel über diverse Teams gesprochen. Vielleicht nochmal, um zurückzukommen zu deiner Rolle, die du heute hast und die du wahrnimmst, ist es ja durchaus viel dieser kommunikative Part zwischen verschiedenen Stakeholdern. Ein, ich sage jetzt mal, Mehrwert haben wir mal besprochen, wie man sowas gestalten kann, nämlich mit diversen Teams. Aber es gibt ja ganz viele verschiedene Aspekte, die dazu führen, dass wir es schaffen, dass Sicherheitsverantwortliche wie wir oder in den Unternehmen nicht nur unter sich sprechen, sondern Fachabteilungen mit dazuziehen, das Management dazu holen, alle projektrelevanten Stakeholder, die ja auch mal extern sein können, und wie das dann zusammen, sage ich jetzt mal, wachsen kann. Wie schaffen wir das? Wie schafft ihr das?
Wie schaffen wir das? Wir schaffen das, indem wir immer einen Schritt zurückgehen und erstmal ein bisschen rauszoomen. Wenn dir ein Unternehmen sagt, das und das sind meine Projektbeteiligten und Verantwortlichen, dann hinterfrag das vielleicht nochmal. Guck erstmal das Projekt an sich an und schau, kommen wir wieder zurück zum Anfang, Skills, Fähigkeiten du für dieses Projekt brauchst. So. Und dann baust du dir von da dein Team aus. Und dann kann das sein, dass du ganz viele andere Stakeholder automatisch schon mit drin hast, weil du einen interdisziplinäreren Ansatz fährst. Dafür brauchst du aber Raum für Begegnung und Austausch und für interdisziplinäre Arbeit in einer Firma. Das heißt, wenn du eine sehr große Firma bist und sehr viele verschiedene Ressorts hast und sehr viele verschiedene Subabteilungen und Bäume, dann musst du erstmal die Leute kennen, die vielleicht einen Skill oder eine Verantwortlichkeit haben, die dir helfen würde. Mhm. Das heißt, es ist wieder ein sehr kommunikatives Thema. Was für Fragen stellst du? Wo fängst du an in einem Projekt oder einer strategischen Beratung? So. Und auch als Firma seid ihr dessen bewusst, dass es eben nicht der schnellste Weg ist. Weil der schnellste Weg ist zu sagen, ich habe hier mein Team, wir ziehen das jetzt durch, fertig. Es ist ein langsamerer Weg, weil du eben diesen Schritt zurückgehen musst und gucken musst, wen könnte ich denn brauchen. So. Und dann geht es ja auch darum, spreche ich die Sprache des jeweils anderen oder kann ich vermitteln und übersetzen?
Braucht man dann Übersetzer oder was braucht man
da? Manchmal braucht man da einen Übersetzer. Ja, manchmal ist es auch total... Ich möchte jetzt kein Beispiel aus einem Unternehmen nehmen, deswegen nehme ich ein persönliches Beispiel. Ich war mal auf einem Panel, da ging es um IoT Standardization. So. Und wir haben allgemein drüber geredet, bla 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 bla, auch um Regulatorik. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, das Publikum versteht gar nicht, wie so ein Decision-Making-Prozess innerhalb der EU funktioniert. So, und dann habe ich das mal kurz erklärt. Und dann waren die alle so, okay, alles klar, jetzt verstehen wir es. Und das war so ein Teil auch meines Wissens, von dem ich gedacht habe, dass das jetzt total irrelevant für diesen Fall ist und für diesen Use Case, was aber sehr viel wertvoller war, so, als gedacht. Das heißt, da braucht es entweder einen Übersetzer, sprich, guck mal, wir müssen das und das Thema einem fachfremden Publikum, und das heißt nicht unbedingt IT-fachfremd, aber einem Publikum nahebringen, was die Themen anders versteht und eine andere Rezeption hat als wir. Und entweder wir machen das selber oder wir brauchen Übersetzer oder auch Übersetzer im Unternehmen. Das kann dann, es gibt ja viele Schnittstellenfunktionen oder Fachreferenten in größeren Firmen, die einfach auch zwischen Abteilungen einen Austausch erleichtern. Beispiel irgendwie IT, Unternehmenssicherheit war ja dann in meiner Vergangenheit mal ein Thema. Oder auch Rechtsabteilung noch mit drin. Dann hast du ein sehr schönes Dreieck. Und das Problem ist ja meistens nicht, dass die Leute sich nicht einbringen wollen oder die Abteilung, sondern dass es ja auch strikte Grenzen gibt für Zuständigkeiten. So. Das heißt, es geht auch darum, wie können wir Prozesse vielleicht ändern und aufweichen für dieses spezielle Thema, um einen anderen Ansatz zu fahren. Je kleiner das Unternehmen ist, desto einfacher geht's, weil du hast weniger Leute und im Zweifel sitzen alle an einem Tisch, weil einfach nicht so viele da sind. Das ist ein bisschen einfacher. Die sprechen dann meist auch eher eine ähnliche Sprache. Aber je spezialisierter ein Firmenkonstrukt in sich ist, desto schwieriger wird es. Und es kann auch einfach sein, dass ja auch immer oft dieses Thema, welchen Stellenwert hat Sicherheit in einem Unternehmen, wie kommuniziert denn eine Sicherheitsabteilung, ganz egal ob Cybersicherheit oder andere Sicherheit, den Wert von Sicherheit an ein Board. So, ist das einfach nur ein Pain und eine Ausgabe oder ist das was auch ein Business facilitated? Das heißt, es geht auch immer darum, wie wir bestimmte Themen framen und in was für einen Kontext wir die setzen. Und da ist das Wichtigste, glaube ich, eben zu versuchen, möglichst ein Chamäleon zu sein. Ich bin da auch nicht super gut drin. Ich sehe auch immer meine eigenen Bias, wie Thema, ich dachte mir, ich brauche gar nicht eine europäische Decision-Making-Prozess erklären, weil das eh jeder weiß. Aber immer versuchen, sich seinem Gegenüber im Projekt, in das Gegenüber im Projekt hineinzuversetzen und auch klarzustellen am Anfang, was weiß der denn oder die? So, das hilft sehr gut, weil dann kriegt man auch einfach einen besseren und more seamlessly Output. Das klingt total abstrakt, aber das ist total, ich dachte, ihr guckt mich an, als würdet ihr nicht verstehen, was ich meine. aber das ist total simpel. Das geht, also es ist wie, wirklich wie, kann man, wie verschiedene Sprachen einfach. Ich oder Dialekte. Ja. Dialekte zum Beispiel. Ich komme aus Kiel. So, wir sagen zu einem Wischmopp Feudel. Mein Mann sagt halt, keine Ahnung, Wischmopp zu einem Wischmopp. Ich sag, gib mir mal den Feudel. Der guckt mich an, als würde ich spinnen.
Wie ein Auto.
So. Ich verstehe, ja, ich denke mir, was stimmt mit dir nicht? Warum weißt du nicht, wo der Feudel ist? So. Das heißt, wir müssen einmal kurz klarstellen.
Was ist der Feudel?
Aha, ja? Wir meinen da was ist der Feudel? So, wir meinen damit was ganz anderes. Ja, und das gut. Problem ist eben, gerade auch in der Sicherheitsthematik, dass wir manchmal dieselben Wörter haben, aber was anderes meinen. Ich bin ja auch in der Atomsicherheit ein bisschen aktiv und da meint alles nochmal ganz was anderes. So. Und das musst du halt einmal klarstellen, damit du übersetzen kannst.
Aber die Erkenntnis daraus ist ja auf der einen Seite, man muss das merken, wenn der andere es nicht versteht, um es mal so zu sagen.
Exakt.
Und dieses Merken, das kann ja, also es ist ganz unterschiedlich und auch unterschiedlich kompliziert. Also es kann ja jemand sagen, er hat es nicht verstanden. Er kann so aussehen, als hätte er es nicht verstanden.
Wie wir.
so wie wir in dem Moment, obwohl wir es, glaube ich, verstanden hatten. Aber kann man ja dann zum Beispiel auch mal sowas dann vielleicht auch nicht richtig deuten. Und. Also es gibt ja ganz verschiedene Punkte, woran man merken kann, da ist es gerade irgendwie, das Ding ist nicht angekommen. Und das herauszufinden ist ja, ja, erstmal brutal schwer schon. Und dann kommt es ja auch noch dahin, diese Person muss es nicht nur herausfinden können, sondern sie muss es ja dann auch noch anders und besser erklären können, um es mal so zu sagen, weil die Schwierigkeit darin ist ja, wenn man was erklärt kriegt, das einfach in anderen Worten nochmal genauso zu erklären, was ich auch schon 500 Mal gehört habe. Und am Ende des Tages hast du das gleiche P in den Augen, ne? Und das heißt, du brauchst ja wirklich eine Person, die muss nicht nur kommunikativ sein und, sondern die muss so viel zusammenbringen, weil sie muss das Technische oder was Regulatorisches oder was Rechtliches oder was wahnsinnig Kompliziertes verstehen, muss es einfach machen können und muss gleichzeitig auch noch erkennen, wenn es jemandem nicht passt oder nicht gefallen hat. Und das ist schon eine Schwierigkeit, die man mitbringen muss irgendwie und handeln können muss.
Ja, naja, und man muss sich, wie gesagt, auch immer selber reflektieren nochmal, weil wir alle können nur so viel sehen, wie wir selbst sehen. So ist es einfach. Das heißt, wenn du ganz einfach, also da kannst du dann natürlich auch vom Stöckchen auf Steinchen gehen, aber wenn du anfängst bei, was bedeutet denn Cybersicherheit für dich, da zählen ja auch schon 10 Leute 10 verschiedene Sachen. So. Ja. Und natürlich kannst du nicht ganz am Anfang anfangen, wenn du mit einer bestimmten Gruppe an Leuten, Firmen, oder einem Unternehmen oder einer Organisation zusammenarbeitest. Aber du kannst eben mit einer Vereinfachung arbeiten. Und das ist auch was total unterschätzt wird. Egal, ob es um Design von bestimmten Schulungen geht oder ob es um, wie du sagst, komplexe technische Themen geht. Ich glaube, dass einfach auch dieser Wert von der Simplifizierung mehr gesehen werden muss, weil du sehr oft denkst, ich habe doch jetzt PowerPoint-Slides, die sind mit irgendwie Größe 6,5 zugeballert. Hier sind doch alle Informationen, du musst es doch verstehen.
Lies doch.
Aber viel besser, lies doch, genau. Aber so funktioniert ja auch die Rezeption von unserem Gehirn nicht. Das heißt, nochmal Thema in Bildern sprechen. Du willst ja, dass die ich habe mal Kommunikationswissenschaften auch gemacht in der Uni so. Du willst ja, dass die Message, die du aussendest, auch die ist, die das Gegenüber empfängt. Das ist ja das Ziel von der Kommunikation. Und da gibt es eben viel mehr Abzweigung, als man denkt. Es ist kein Weg von A nach B, sondern von A nach vielleicht irgendwo anders hin und dann irgendwann nach B und dann meinen wir vielleicht doch noch was ganz anderes. So.
Wenn wir nochmal auf deine Arbeit zu sprechen kommen in dem Bereich Kommunikation. Jetzt haben wir ja gerade schon mal gelernt, gut Chamäleon sein, verstehen oder sich synchronisieren mit den Worten. Vielen in der IT und vor allen Dingen in der IT-Security, ob Entscheider oder Admin oder wem auch immer, fällt es schwer, glaube ich, so sein Technikgespräch zu verlassen und vielleicht eher Richtung Storytelling und Empathie zu gehen, was ja auch zwei wichtige Bestandteile einer Security-Kommunikation sind und auch sein müssen. Natürlich je nach Geltungskreis, ein Incident Response, Krisenstab ist natürlich sicherlich was anderes, wo man anders Security-Kommunikation handhaben muss als ein Projektmeeting für ein technisches Projekt. Aber was würdest du so sagen von diesen drei Säulen Technik, Story und Empathie? Was triffst du so am häufigsten und wo kommt ihr dann auch ins Spiel, um so eine Kommunikation zu verbessern?
Ja, also erstmal vorweg, ich glaube, dass Technik natürlich super, super wichtig ist und dass wir natürlich in dieser Stelle, an der Stelle, an der ich ansetze, bin ich nicht der Technikexperte. So. Und das würde ich auch niemals so verkaufen. So. Deswegen habe ich für meine Firma kollaboriere ich mit jemandem, die ist Cyber Security Engineer. Und wenn ich irgendwas einen Output habe, bei dem ich nicht sicher bin, ob das jetzt technisch exakt so stimmt, wie ich das jetzt glaube, eben so, mein Output-Verständnis, ah ja, habe ich ja, dann lasse ich es nochmal querchecken. So, es geht ja eben darum, auch die Leute, die verschiedene Dinge können, wie jemand ist ein Empath und jemand ist, was hattest du jetzt noch?
Storyteller.
Genau, ein Empath, ein Storyteller und ein Techniker, am besten bringst du die irgendwie zusammen, damit die eine Geschichte zusammen erzählen können, damit nicht irgendwas hinten raus oder wegfällt. Aber wen treffe ich meistens? Und das ist gar nicht als technisch gemeint, sondern es können genauso gut Leute sein, die in bestimmten Behörden arbeiten. Also es geht jetzt nicht unbedingt nur um ITler, sondern genauso, ja, um andere, behördliche Experten oder Experten in dem Gebiet, in dem sie arbeiten, sind immer sehr nischig unterwegs. So, und das sind die, die ich meistens treffe, weil die merken, dass das, was sie erzählen, irgendwie nicht ankommt bei den Leuten, die sie das erzählen wollen, denen sie das erzählen wollen, jetzt mal so ganz vage gesagt. Das heißt, wenn ich so einen Durchschnittsmitarbeiter oder Kollegen oder was weiß ich, vielleicht einen Vorstand ansprechen will, dann muss da vielleicht nicht so viel wahnsinnig viel Technik in der Kommunikation sein wie in einem anderen Fall. Generell sind Empathie und Emotionen in der Kommunikation ja sowieso viel wichtiger als das, was wir sagen, sondern wie wir es sagen. Weil wenn ich das auf eine bestimmte Art sage und es kommt gar nicht bei meinem Gegenüber an, ist es auch völlig egal, was ich gesagt habe, wenn es sowieso nicht ankommt. So. Das heißt, der Kanal ist sowieso mal super, super wichtig. Und Empathie geht eben auch davon aus, dass wir, ja, dass wir den Leuten, dass wir persönlich Leuten lieber zuhören, von denen wir glauben, dass sie so sind wie wir. Wieder Chamäleon-Ding. Es ist einfacher, wenn ich ein bestimmtes Thema kommunizieren möchte und ich habe mein Publikum oder meinen Rezipienten auf der anderen Seite, dass ich versuche, den zu spiegeln. Weil dann weiß der, was ich meine. So. Und das ist diese Übersetzungsaufgabe. Und zwischendrin, gerade wenn ich aber eben, ich kann den gar nicht perfekt spiegeln, weil ich kein Experte bin in dem der Experte ist, hol dir zwischendurch Leute, wie ich, meine Luna Cyber Security Engineer ab, die nochmal checken, ob das, was ich sage, auch das ist, was er meint. Aber es ist eine Aufgabe, da braucht man mehrere Menschen für. Ne? Ich glaube, dass es wenige Leute einfach ganz allein können. Oder wenn sie es allein machen, auch in einem Unternehmen, dann gibt es da immer irgendwelche Blindspots. Die gibt es auch so oder so. Aber um die zu minimieren, braucht es einfach, again, Vielfalt, verschiedenere Perspektiven.
Ich glaub, das zeigt, wie nah manchmal dieses Thema, wie ich es sage und der Inhalt, was ich sage, dann auch wieder aneinander liegen. Also erstmal ist es klar, es muss irgendwie bei beiden eine Basis sein, aber wenn das eine halt völlig abdriftet, dann wird das andere nicht funktionieren, ne? Weil sonst würde es nicht vielleicht einen Backup geben, mit dem man dann solche technischen Dinge zum Beispiel auch erklären kann oder rechtliche Dinge, weil ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man an der Stelle dann inhaltlich jemanden verliert und weil das inhaltlich gar nicht passt und dann ist der Kanal der, sag ich mal, Empathie und Co. immer belegt, weil das vorher inhaltlich nicht gematcht hat, ne? Und ich glaube, da müssen wir, glaube ich, alle versuchen, dieses Chamäleon-Beispiel finde ich perfekt, uns so auf ein gemeinsames Level zu bewegen langsam, wo man die ganzen inhaltlichen Themen miteinander diskutieren kann und daraus, ja, selbst wenn das mal nicht möglich ist, einen Schluss zu ziehen, zu sagen, ja, dann, ich glaube, dann brauchen wir hier halt vielleicht noch einen Mensch mehr in unserer Runde, was ich mir manchmal sehr, sehr freuen würde, wenn es das wirklich in den Projekten geben würde, weil manchmal sind so Projektteams ja auch so haargenau glatt gezogen mit Projektstart und das sind die richtigen für das Projekt und dann stellt man im Projekt einfach was ganz anderes fest, dass da ganz viele Menschen an dem Tisch vielleicht auch fehlen, die mitreden sollten, ist vielleicht ein interessantes Learning an der Stelle, dass man sich da nicht zu schade sein sollte, vielleicht die eine oder andere Person, die man gerade für die Übersetzungstätigkeiten und so braucht, vielleicht auch mal nur für ein Meeting hinzuzieht.
Naja, ja, und ich glaube, da geht es aber auch um eine eigene Fehlbarkeit und eine offene Fehlerkultur. Weil erstens, wenn ich was nicht verstehe, muss ich zugeben, dass ich das nicht verstehe. So. Oder wenn ich jemand anderen brauche, muss ich zugeben, dass ich das nicht alleine kann. Und das wird gerade in Deutschland, und dann geht es wieder um Sozialisierung, bla bla bla, sehr schwierig. Ich finde es eher toll, wenn jemand Sachen alleine von Anfang bis Ende macht. So, weil wir sagen, ah, ist günstiger, absolut, bla, das Ergebnis passt trotzdem. Ist ein Macher, genau. So, aber Fehlbarkeit ist halt auch irgendwie so ein anderer Wert in sich. So. Und dann wird uns auch, wenn wir wieder mal in die Sinnes-2-Schiene gehen, eine ganz andere Kommunikation vorgelebt. Wie kompliziert ist denn bitte eine Gesetzgebung? Wer liest das denn und weiß, aha, jetzt weiß ich exakt genau, was da drin steht? Die wenigsten. Sonst wird auch eine komplette Branche wegbrechen, nämlich gerade Leute, die Consulting machen für zum Beispiel Regulatorik. Oder wenn du allein, wie absurd ist das, dass du am Anfang schon mal einen Test machen musst, um zu checken, ob du überhaupt betroffen bist von der Regulation oder nicht. Sollte dir das nicht bewusst sein, wenn du die liest? Und ich meine, wir sind ja alles Leute, die super viel lesen und die eine sehr bildungsstarke Schicht der Gesellschaft sind. Wie viele Leute fallen denn da komplett weg? Und wie kompliziert sind denn viele andere Dinge auch? Steuern, was ist denn das? So, ich habe Jura teilweise studiert, zwar internationales Recht, aber gut. Und denke mir auch bei manchen Themen, die das deutsche Steuersystem betreffen, ja, keine Ahnung, ich habe es jetzt 5-mal gelesen, weiß jetzt nicht genau, was das bedeuten soll. Und dann sagst du das und fragst jemand anders, deinen Steuerberater, was weiß ich in dem Fall, aber muss dann eben wirklich auch zugeben, ich mache das jetzt nicht einfach irgendwie, sondern guck, dass mir jemand anders dabei hilft. Und das ist was, ja, was wir auch sehr viel positiver, ja, framen müssen.
Der Steuerbro von LinkedIn, ne? Deswegen gibt es
ihn. Ah, ja, genau. Ja, genau.
So schließt sich der Kreis.
Aber dann ist es auch in so einer shady Ecke. So, das ist genau das. Leute, die dir sagen, dass sie dir helfen wollen, sind meistens ja nicht die, die dir helfen wollen. Ja. Das heißt, es ist ja so ein komplettes Konstrukt, was nicht so super gut läuft.
Ja, ja, sehr, sehr gut.
Ah, der will mir nur was verkaufen.
Ja, ja, schon.
Also, ja.
Du hattest gerade das Thema NIS zweimal kurz gedroppt und das bringt uns zu unserem Ausblick am Ende der Folge. Da sind wir jetzt gar nicht so viel drauf eingegangen in der Podcast-Folge, aber du bist ja durchaus viel im öffentlichen Sektor unterwegs, hast ja zwischendurch auch mal so ein paar Themen daraus auch mit eingebracht. Jetzt ist der öffentliche Sektor ja, sag ich mal, gerade die Kommunen und Co. konnten sich ja aus NIS 2 rausstehlen. Du bist dort viel unterwegs, kennst die Cybersecurity-Welt und die Herausforderungen des öffentlichen Sektors, ich mal angefangen bei Geldern, einen gewissen Fachkräftemangel, bei diversen Teams können wir da, glaube ich, auch weitermachen, bis hin zu, ja, vielleicht auch hier und da sehr hierarchischen, wenig kommunikativen, ja, Strukturen. Kennst dich sehr, sehr gut aus mit den Herausforderungen und mit der Lage. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie sich der öffentliche Sektor dort an der Stelle entwickeln mag. Man kann den öffentlichen Sektor mit Sicherheit auch nicht über einen Kamm scheren und es sollte mit Sicherheit auch nicht so sein, dass diese Herausforderungen immer alles killen. Aber nimm uns mal so ein bisschen mit in deine Insights, die mit Sicherheit besser sind als das, was ich jetzt hier mal so alles in diese Ausblicksfrage reingepackt habe, was so offensichtlich erstmal existiert.
Ja, ist eine schwierige Frage, weil man dann leicht in öffentliche Sektor-Bashing verfallen kann.
Das wollte ich umgehen, indem ich das schon weggenommen habe und genau, du kannst schön. Jetzt das Positive erzählen.
Genau, ich glaube, auch im öffentlichen Sektor, hast du ja schon gesagt, ist total breit gefasst. Also von irgendwie kleinsten Kommunen, die gar kein Budget haben, über große zum Beispiel, wenn wir jetzt mal nur bei Kommunen bleiben, haben wir immer Vorreiter und so Minimal Compliance Player. Jetzt unabhängig davon, ob sie egal jetzt mal. So, es geht ja darum, wie wird Cybersicherheit implementiert, egal ob es jetzt regulatorischen Druck gibt oder nicht, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir die so oder so brauchen. Wenn hier mehr Druck entstehen würde über eine Regulatorik, gibt es sicher mehr Geld plötzlich für Security as a Service. So, mal einfach gesagt, weil du einfach das Inhouse nicht machen kannst in Kommunen zum Beispiel oder in dem öffentlichen Sektor. Warum nicht? Weil für größere Themen wie eine Integration der Cybersicherheit in holistisch alle Prozesse bräuchte es total viel mehr Menschen. Und Menschen kosten Geld. Und da hat der Privatsektor einfach mehr als der öffentliche. Und das ist auch wieder so ein Grundsatzproblem, dass der Privatsektor einfach attraktiver ist als ein öffentlicher Sektor. Auch wenn man davon ausgeht, natürlich hast du im Privatsektor jetzt nicht nur High Performer, aber glaube ich, mehr als im öffentlichen Sektor. Und das geht von Anfang bis Ende. Dann schreien alle, aber warum verdienen die in der EU so viel Geld? Es ist nicht so. Vergleichbar verdienst du mit denselben Skills viel mehr Geld im Privatsektor. Das ist so ein Mythos, dass Politiker ganz viel verdienen, wenn man jetzt mal von der Verwaltungskommune weggeht. Ich glaube, im öffentlichen Sektor in Deutschland ist es super spannend, auf Modellkommunen zu schauen, zum Beispiel so Smart City-Kommunen, weil die Cybersicherheit als zentrales Querschnittsthema haben und da auch Role Model Vorbilder sein können für andere Kommunen. So. Wenn man von einem deutschen öffentlichen Sektor weggeht in den internationalen öffentlichen Sektor, ist es einfach so, dass je größer die Organisation, Einheit, wie auch immer ist, mit der du arbeitest, desto langsamer ist alles. Aber es ist genauso in einem Privatsektor. Je größer der Organismus, desto langsamer und weniger agil. Und das macht es bei einem Thema wie Cybersicherheit schwierig, weil das schneller angepasst werden sollte oder muss. Das ist dann eine ähnliche Diskussion wie beim Thema IT-OT-Security. So, du hast einfach eine langsamere Adaptability. Du planst irgendwas, das ist aber auch wie Gesetzgebung, was dann irgendwann mal in 10 Jahren passiert. Aber in 10 Jahren ist es völlig irrelevant, weil da that ship has sailed. Und da geht es wiederum, jetzt verliere ich mich hier voll, aber das finde ich noch total wichtig. Da geht es darum, wie wichtig finden wir demokratische Prozesse. Wenn ich eine Smart City habe und das vergleiche mit, wie heißt es nochmal, diesem Smart City-Projekt im Nahen Osten, Neom? Nee, so ähnlich. Müsst ihr recherchieren. Noem. Auf jeden Fall. Genau, ja, vielen Dank. Dann geht das natürlich, egal ob das jetzt alles so funktioniert oder nicht, aber dann ist eine Prozessplanung, Entscheidungsfindung super, super schnell. Warum? Weil die nicht demokratisch ist. Wenn wir sowas hier machen würden, in so einer winzigen Modellkommune irgendwo in Bayern, dauert es einfach viel länger, weil Gott sei Dank, viel mehr Stakeholder beteiligt sind. Und weil gerade im öffentlichen Sektor einen Anspruch hat, noch eine Gesellschaft als Breite zu vertreten, ist es inagil. Schwierig.
Vielleicht nehmen wir das als Ausblick, um mal hier in unseren Podcast eine Modellkommune einzuladen, die das vielleicht perfektioniert hat. Das wäre doch mal was Spannendes, weil dann können wir das noch auf einer ganz anderen Ebene beleuchten und vielleicht was Positives als Learnings für andere Kommunen mit rauszubringen. Also finde ich einen sehr guten Gedanken in unserem Ausblick.
Ja. Na, das ist auch super spannend, weil die einfach ja gerade, denk mal an das Thema, was für Daten verarbeiten die denn, diese Kommunen?
Ja.
Super sensible. Und dann kannst du auch gut einfach eine bessere Cybersecurity-Awareness für so einen Durchschnittsbürger schaffen, wenn der merkt, dass er ja direkt betroffen ist in seiner Kommune?
Würde was bringen, also 100%. Ja. Wir nehmen das als Thema mit auf. Wenn es da draußen welche gibt, die da gerne zu sprechen wollen, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn wir an podcast@pco-online.de mal so richtig schönes Schreiben kriegen würden, warum wir hier in unserem Ausblick ins Bashing fallen und warum wir nicht lieber über coole Ergebnisse reden wollen. Damit würde ich sagen, Annika, vielen, vielen Dank, dass du bei uns in der Podcast-Folge warst, mit uns vielleicht auch ein Thema besprochen hast, wo Marcel und ich uns immer gar nicht so zu Hause fühlen, nämlich das Thema der Diversität, was mit Sicherheit uns manchmal schwerer fällt, als wenn wir wieder abnörden dürfen über irgendwelche Themen oder in unserer Bubble tief eintauchen, und dass du uns mit in deine Welt genommen hast, wie du zur Cybersecurity gekommen bist und was du heute Spannendes vorfindest und was du vielleicht auch für Tipps hast, wie man so Projekte und Kommunikation viel besser gestalten kann. Also danke, danke für das, was du uns hier in den Podcast eingebracht hast. Und ich hoffe, unsere Hörer konnten sehr, sehr viel mitnehmen.
Ja, vielen Dank.
Die letzten Worte, Marcel, die gehören dir. Na klar,
ja, wie immer. Ich gucke schon die ganze Zeit auf die Uhr, ne? Weil lange habe ich nicht ans Essen gedacht, aber jetzt knurrt zum der Ende hin muss man ja schon, nein, Spaß beiseite. Also ja, danke, dass du dabei warst und uns diese spannenden Impulse gegeben hast, entweder in der Folge 112 oder 111, das entscheidet sich noch, wahrscheinlich 112, das würde ich jetzt einfach mal so als educated guess abgeben. ja, ich meine, wir sind heute Morgen nicht in Hundescheiße getreten, aber trotzdem haben wir, glaube ich, drei lehrreiche Tipps gegeben. Oder vielleicht auch noch mehr. Und ich glaube, es lohnt sich, auch mit dir vernetzt zu sein auf LinkedIn. Also alle, die uns da draußen zuhören, yes. Erweitert euer Netzwerk, denkt über die Themen nach, die wir heute besprochen haben. Und genau, wenn ihr modellversuchsbeteiligt sein möchtet oder seid, dann meldet euch gerne bei podcast@. Ich möchte deiner Mittagspause, Julius, aber nicht im Wege stehen, weil wie wir wissen, arbeitest du von 12 bis Mittag. Das bedeutet, wenn gleich Mittag ist, dann hast du auch Feierabend danach. Und damit würde ich sagen.
Endlich hast du das auch mal wieder fallen lassen.
Haben wir das mal wieder fallen lassen. Vielen Dank an alle. Danke, Annika. Und damit dürft ihr die Empfangsgeräte nun abschalten.
Macht's gut.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.